Das hier ist Funkhaus Auerstraße, Folge 15. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Bortlisch, heute in einer besonderen Situation. Wir sind nicht im selben Raum, nehmen aber trotzdem zu dritt auf. Und zwar wieder mit Dieter Splithoff.
Ja, guten Tag auch.
Und Klaus Schindler ist auch dabei.
Ja, hallo allerseits.
Ja, wir sitzen alle bei uns zu Hause. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht viel die Hintergründe schildern, in welcher Situation wir uns gerade in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt befinden. Also da werden nicht viele Leute, viele Worte verloren werden müssen. Ja, also die Situation
ist eine kleine Korrektur, ich sitze an meinem Arbeitsplatz in der Caritas.
Ach so, ja, natürlich. Einer muss ja die Stellung halten.
So ist es.
Ja, jedenfalls. Die Welt ist in einer komplett anderen Situation als vor 3 Wochen. 3 Wochen, das wirkt sehr, sehr weit weg, als wir noch bei der WDL saßen. Aber es war Anfang dieses Monats.
Ja.
Mhm. Also, ja, aber es ist wie eine andere Welt, das stimmt. Ja.
Es kommt einem wirklich, also wir haben, ich glaube, am 2. März hatten wir aufgenommen. Ja, und jetzt haben wir den 25. Diesmal habe ich das richtige Datum, sogar Mittwoch, 25. März. Wir sind also nicht im selben Raum.
Wir sind von einem Handy.
Nee, ich habe oben in meine Leiste beim Mac geguckt, also von daher. Ich habe extra vorher noch mal nachgeschaut.
Irgendwas war doch. Technikunterstützung, ja.
Also, warum wir diese Aufnahme machen und was das heutige Thema sein soll, wir wollen jetzt nicht hingehen und in den Schwall von Podcasts einsteigen, die jetzt täglich senden und sich täglich eine halbe Stunde darüber auslassen, was sich gerade in den letzten Stunden verändert hat. Aber wir wollen auf jeden Fall mal hingehen und mal zeigen, wie sich der Politikbetrieb in dieser Krise, man kann es durchaus als Krise bezeichnen, verändert hat. Ja, wer von euch möchte mal anfangen? Dieter.
Das ist schon definitiv die schwerste Krise, die ich in meiner Laufbahn als Mensch bis jetzt erlebt habe. Also alles andere war ja mehr oder weniger überschaubar. Wenn man wusste, die Finanzkrise war schon schwierig genug und was wir ganz früher hatten, auch an politischen Krisen, die war sicher schwierig, aber eine solche Dramatik wie jetzt ist mir nicht erinnerlich. Und wir werden darüber noch Jahre zu tun haben, bis wir da wieder rauskommen, auch wirtschaftlich wieder rauskommen. Das wird ein Riesenproblem werden und das wird richtig, richtig teuer und am langen Ende nicht ohne Opfer bleiben.
Ja, für mich persönlich ist das ähnlich wie bei Dieter eine Situation, die ich mir auch in meinen schlimmsten Träumen nicht hätte so vorstellen können. Wir sind ja alle in einer Generation, gehören einer Generation, die Geschehnisse wie Versorgungsknappheit, Ausgehbeschränkungen nur aus Schilderungen von Eltern und Großeltern kennen, nämlich aus den Kriegszeiten. Nun will ich jetzt diese Situation, die die Generation erlebt haben, mit der vergleichen, die wir heute haben. Aber es ist schon in der Tat etwas anderes als die Finanzkrise, von der Dieter gerade sprach, weil die hat man ja auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft empfunden. Aber es war in der Regel doch so, dass man da keine persönlichen Einschränkungen in Kauf genommen werden mussten. Und insofern ist das wirklich eine absolut einmalige Situation, in der wir uns zurzeit befinden.
Ja, wir erleben ja keine Versorgungskrise, ne? Hier wird niemand hungern. Aber der Abbruch im Grunde von direkten sozialen Kontakten ist schon sehr, sehr schmerzlich für viele. Und die Art und Weise, wie wir jetzt auf der Straße so miteinander gehen, wir machen einen Bogen umeinander, das ist schon skurril, wenn man sich das so anguckt. Mir ist so aufgefallen gestern beim Fernsehen, da habe ich in einem Film eine Szene gesehen, da gaben sich die Leute die Hand und mein erster Gedanke war, sind die verrückt? Aber das war ja nur ein Film. Ist mittlerweile derartig gepolt, dass man sowas nicht mehr macht, dass es schon frech wird, wenn man andere dabei beobachtet.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die habe ich nämlich auch gemacht. Wir verbringen ja auch momentan dann die Zeit, abends irgendwelche Serien zu gucken. Man achtet sehr, sehr auf die sozialen Kontakte, wie da reagiert wird und denkt sich dann, mein Gott, wie können die denn frei rumlaufen? Wie können die denn einkaufen gehen? Beziehungsweise irgendwie zum Spaß einkaufen gehen, nicht nur für die Versorgung.
Das ist schon. Auf der anderen Seite, wenn man es mal humoristisch bis zynisch betrachten will, die Tatsache auch, dass wir jetzt hier in so einer Online-Konferenz zusammensitzen, hätte sich sicherlich vor 2 oder 3 Wochen auch noch keiner ausmalen können. wenn man so will, hat ja diese Corona-Krise auch einen Quantensprung ausgelöst in der Kommunikation, im Umgang miteinander, in dem Nutzen von Technik. Wir sind jetzt in einer komfortablen Lage. Wir haben alle die technischen Voraussetzungen dafür. Ich erlebe das aber gerade bei meiner Frau, die ist Lehrerin, dass die Schulen quasi im Schweinsgalopp Entwicklungen jetzt zwangsweise durchnehmen müssen in der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, in der Kommunikation zwischen Schule und Eltern, wo man noch vor 3-4 Wochen gesagt hätte, ja, das wird mal, Stichwort Digitalpakt, wird jetzt alles mal geplant, es werden die infrastrukturellen Voraussetzungen, sprich WLAN und so weiter geschaffen und dann muss man mal sehen, dass man sinnvolle Konzepte, die man erarbeitet hat, jetzt so nach und nach umsetzt,
immer vorausgesetzt.
Immer vorausgesetzt, dass man genügend Geld zur Verfügung hat. Und jetzt auf einmal, ich will nicht sagen, es geht auch so, es geht eben nicht reibungslos, wie ich höre, aber es ist ja auch eine Frage der Einstellung. Also die Köpfe, die jetzt sagen, wenn ich eben nicht sozusagen das direkte Gegenüber habe, die Face-to-Face-Kommunikation, dann versuche ich es mal auf die Art und Weise und es funktioniert neidlich, es funktioniert sicherlich auch nur über einen gewissen Zeitraum, aber irgendwo geht es doch. Und das, wenn man so will, ist dann natürlich auch schon wieder was Positives.
Ja, aus einer sehr technikfreundlichen Sicht habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass jetzt das, was Sascha Lobo ja unter anderem immer kritisiert, dass jetzt mal ein richtiger One in Bezug auf die digitale Infrastruktur, sprich Glasfaser etc. beginnt. Ich meine, man merkt das jetzt ja auch bei uns.
Hat schon begonnen, was der Klaus gerade sagte, erlebe ich zu Hause ganz genauso, die Kommunikation, die meine Frau mit ihren Schülerinnen und Schülern hat, die läuft digital und da werden Aufgaben gestellt, wochenweise, und die werden bearbeitet und zurückgeschickt und werden sogar benotet. Also das funktioniert zu meiner großen Freude sehr, sehr gut. Man muss natürlich immer gucken auf die Leute, die über diese digitalen Mittel nicht verfügen. Wir haben ja immer noch Menschen, die zu Hause kein WLAN haben oder ähnliches. Also von daher muss man da nochmal später danach arbeiten. Aber im Prinzip, wie das gerade schon gesagt wurde, ist das, was jetzt gerade passiert für die Digitalisierung, ein echter, großer, großer Schritt.
Ich sag mal,
das ist jetzt ein Problem, wenn man sich nicht sieht. Nur ganz kurz ergänzen, dann kannst du auf den Politikbetrieb Bezug nehmen. Man merkt aber natürlich auch hier, wir haben leichte Tonaussetzer manchmal. Also da gibt es doch durchaus Potenzial, in das Netz zu investieren, wobei wir ja wirklich komfortabel sind. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen. Seine Eltern sind im Münsterland beide Lehrer und die müssen sich für Videokonferenzen momentan abwechseln und absprechen, wann wer gerade das Internet nutzen kann, weil sie es nicht über die Leitung schaffen, zwei verschiedene Videostreams laufen zu lassen. Also von daher sind wir hier in Mülheim ja wirklich sehr gut dabei.
Ja, das ist so. Ne? Ich meine, es gibt ja nur noch weite Bereiche in Deutschland, da müssen die von Hand die Datenpakete noch einzeln durch die Leitung schieben. Also das ist, insofern ist das hier wirklich ein Paradies, was wir hier haben. Um nochmal auf das Stichwort Politik und Politikbetrieb zurückzukommen, hier wird natürlich auch das gute alte Telefon wieder verstärkt genutzt, was man natürlich normalerweise auch immer macht. Aber es werden eben auch andere Techniken genutzt. Man muss das ja nicht gleich wieder so aufziehen wie eine unserer im Rat vertretenen Fraktionen, die dann auch gleich mit der Verwaltung klärt, ob es denn für eine virtuelle Fraktionssitzung auch reales Sitzungsgeld gibt. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schräg. Aber auch wir sind natürlich gehalten, ich sag mal, im Bereich online verstärkt miteinander zu kommunizieren.
Wie sieht denn der Politikbetrieb momentan generell aus? Möchtest du einer von euch das vielleicht nochmal schildern? Also ist ja momentan eigentlich die Zeit der Ausschusssitzung etc. etc.
Ja, da wurde also auf ein Mindestmaß runtergefahren. Also offiziell heißt es ja, der Politikbetrieb ruht bis Ende April. Und da, wo Beschlüsse zwingend erforderlich sind, werden die dann auf anderen Wegen auch gefasst. Aber im Großen und Ganzen ist das derzeit nicht die Zeit der Politik, sondern Klaus?
Ja, du warst noch nicht fertig.
Nee, mach ruhig.
Ich wollte ein Beispiel für das geben, was du gerade gesagt hast, Dieter. Ich war gestern im Rathaus und einen sehr kleinen Kreis, da saßen also zwei Dezernenten, die Kollegin Christina Küsters, die Fraktionsvorsitzende der CDU, und der Leiter des Planungsamtes unter Leitung von Dr. Frank Steinfort sind wir zusammengekommen, um ein oder zwei sogenannte Dringlichkeitsbeschlüsse zu fassen. Das ist nach der Gemeindeordnung geregelt, dass in solchen Fällen, wo ja wirklich Zeit im Verzug ist, wo Handel erforderlich ist, wo man aber keine Gelegenheit hat, entweder aus Terminchengründen oder, wie wir es jetzt in der Situation haben, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, Gremiensitzungen durchzuführen, sprich Ausschusssitzungen, dass man dann die Möglichkeit hat, einen solchen Beschluss zu fassen, der dann von den zuständigen Verwaltungsmenschen, also sprich den Dezernenten, und dann von mindestens zwei Vertretern unterschiedlicher Fraktionen gefasst wird. Die können natürlich nicht frei im Raum operieren, sondern diese Beschlüsse müssen dann, sobald sich die Gelegenheit ergibt, nachträglich vom Rat in den meisten Fällen sanktioniert werden. Das heißt, die werden also nachträglich dann sozusagen demokratisch legitimiert. Das Verfahren hat es immer gegeben und in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, bewährt sich das natürlich umso mehr.
Ja, das ist eine gute Sache. Nur grundsätzlich muss man den Kollegen in der Verwaltung natürlich auch sagen, dass dann die entsprechenden Fachpolitiker eingeschaltet werden sollten und nicht ja gerade, die wer gerade greifbar ist. Muss man
ja, mal kommunizieren. Das galt gestern für den Planungsbereich. Wir mussten also einen Einleitungsbeschluss fassen. Es geht hier um den Bebauungsplan Österwindweg. Der war ja auch in den Medien, sehr breit diskutiert worden, beziehungsweise auch da berichtet worden. Ein nicht ganz unumstrittenes Bebauungsvorhaben. Und insofern saßen da schon die Fachleute zusammen. Es ging dann noch um einen anderen Punkt, nämlich um die Frage, wie denn jetzt Träger der Jugendarbeit, die im Augenblick ja in Anführungszeichen beschäftigungslos sind, aufgrund der Umstände finanziell einigermaßen abgesichert werden können. Und das war dann eben mehr oder weniger so eine spontane Zusammenkunft, wo dann der zuständige Dezernent, der Marc Buchholz, darum gebeten hat, wenn dann schon gerade zwei Vertreter der Politik im Rathaus waren, dass die diesen Beschluss dann unterschreiben. Das sollte nicht die Regel sein, weil du hast natürlich vollkommen recht, dann müssen eigentlich auch immer die entsprechenden Fachpolitiker diese Beschlüsse unterschreiben, aber das war eben jetzt einfach der Not geschuldet, dass da eben schnell eine Entscheidung kommen muss. Ja, ganz genau.
Ja, dann habt ihr euch schon mal dargestellt, wie momentan die Situation mit den Ausschüssen gehandhabt wird, die dann ja entfallen. Wie sieht's denn bei uns innerhalb aus? Kann man ja auch mal ganz kurz schildern. Also unser Fraktionsbüro ist seit letzten Dienstag geschlossen. Also ja. Wir sind aber natürlich trotzdem erreichbar. Wir haben unsere Telefone jeweils weitergeleitet auf unsere Handys und machen unseren normalen Betrieb von zu Hause aus. Aber es sollte ja vor jetzt anderthalb Wochen ein größeres Ereignis in der Stadthalle stattfinden. Und zwar unser Wahlparteitag, der sich dann ja auch erledigt hat. Relativ schnell zum Glück.
Der muss ja aus nachvollziehbaren Gründen eben unbestimmt verschoben werden. Wir wissen ja alle nicht, wann es weitergeht. Alles das, was jetzt an möglichen Terminen vielleicht genannt wird, von wem auch immer, ist ja pure Spekulation. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. So ein Datum ist erstmal der 19. April, wo man nach den Ferien gucken will, ja, werden irgendwann die Beschränkungen gelockert, können die gelockert werden? Und dann kann man vielleicht in Terminüberlegungen einsteigen. Aktuell ist das, glaube ich, unzielführend.
Ja, also ich meine, man muss ja auch mal gucken. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die kritisieren, dass der Parteitag abgesagt wurde. Aber wenn man sich unsere Mitgliederstruktur anguckt, was die Risikogruppe angeht, war das eine vernünftige Entscheidung. Auch
Also ja, Fakt ist ja, wir haben noch genug Zeit, die entsprechenden Wahlen beziehungsweise Nominierungen vorzunehmen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen unter Entscheidungszwang stehen, dass wir jetzt innerhalb einer kurzen Frist solche Veranstaltungen durchführen müssen. Allerdings, wenn wir jetzt mal 2, 3, 4 Wochen vorausschauen, dann müsste man schon irgendwo gewissen Fingerzeiten kommen. Wie sieht das denn aus mit den gesetzlichen Fristen? Wie sieht das vor allen Dingen aus mit dem Termin der Kommunalwahl, die ja für den 13. September angesetzt ist? Da ist aber das Land gefordert, weil eine eventuelle Verschiebung, die ja rein theoretisch möglich wäre, erfordert eine entsprechende Gesetzesänderung, das heißt einen Beschluss des Landtags. Das geht also nicht so einfach per Verwaltungsakt, sondern das muss eben entsprechend legitimiert beschlossen werden. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Das ist alles reine Spekulation. Wir müssen jetzt einfach mal die nächsten Wochen abwarten, vor allen Dingen, wie sich jetzt die Maßnahmen der Kontakteinschränkungen jetzt auch auf die Zahl der Infizierten ausweiten, ob das ein stabiler Trend ist, wie wir ja alle hoffen, dass sich die Kurve der Infizierten abflacht, weil das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf alles andere.
Wie erlebt ihr denn generell die Situation in Mülheim? Ich kann mich daran erinnern, vor anderthalb, ja, letzte Woche oder vorletzte Woche Montag. Jedenfalls, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Klaus und ich, als wir noch die letzte Vorbereitung getroffen haben, um ins Homeoffice zu gehen, waren wir ja auch noch in der Mittagspause essen. Und das war der erste Tag, wo die Einschränkungen getroffen wurden in Bezug auf nur wichtige Branchen sollten vor Ort besetzt sein. Und die Leute saßen im Eiscafé zu der Zeit noch. Wie schätzt ihr die Situation seitdem ein? Hat sich das verbessert?
Also nach dem, was ich beobachte, ist es so, dass die Leute schon jetzt begriffen haben, worum es geht. Klaus und ich haben in der letzten Woche an der Sitzung des Krisenstabes teilnehmen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir wirklich endgültig auch eingesickert, wie tiefgreifend eigentlich die Maßnahmen sein müssen, die wir da treffen und wie wenig letztendlich die Politik da jetzt noch was zu sagen hatte. Das Primat liegt jetzt eindeutig bei den Leuten, die im Krisenstab arbeiten. Wir haben ja auch in unserer Pressemitteilung schon gesagt, dass die unser absolutes Vertrauen haben. Und das müssen wir auch haben, denn wir können doch als Politiker von außen überhaupt nicht im Ernst beurteilen, welche Maßnahmen jetzt da sinnvoll sind, was da gemacht werden muss. Da reicht auch mein persönliches Vertrauen in diese Leute absolut aus, denen dann auch zu folgen. Denn jetzt darum zu diskutieren, das würde auch meine Kompetenz bei weitem überschreiten.
Wer ist denn in Mülheim für den Krisenstab zuständig, nur um das mal für die Außenstehende darzustellen?
Also sagen wir mal, der Hauptverantwortliche ist in Vertretung des Oberbürgermeisters, Dr. Frank Steinfort, der Stadtdirektor. Und dann wird er unterstützt von Frank Mendak, Stadtkämmerer. Und von den beiden anderen Dezernenten, Marc Buchholz und Peter Vermeulen.
Mein Peter Vermeulen, der Designated Survivor ist, ne?
Ja. Der wird sozusagen als Eingriffsreserve zurückgehalten, weil man muss ja mit allen möglichen Dingen rechnen und auch abgesichert sein. Sollte es halt zu einer Infektion der genannten Person kommen, muss dann immer noch ein Verantwortlicher im Dezernentenkollegium da sein, der auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und auch die Arbeit weiterzuführen. Aber ansonsten kann ich den Eindruck, den Dieter gerade geschildert hat, über die Arbeit des Krisenstabs nur bestätigen. Die wissen, was sie tun. Es ist in der Tat auch für mich der Eindruck da gewesen, wie ernst die Lage ist, nochmal bestätigt worden. Ich hatte dann allerdings, als ich aus der Sitzung mit dem Fahrrad über den Radschnellweg nach Hause zurückfuhr, den Eindruck, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bei der Bevölkerung angekommen war. Es war ja herrliches Wetter. Die Leute flanierten über den Radschnellweg. es waren sehr viele Radfahrer unterwegs, wobei Radfahrer ist ja nicht das Problem, da hat man ja eben sozusagen Mindestabstand schon im Eigeninteresse einzuhalten. Aber auch in der Lüger war es noch voll. Ganz im Gegensatz zu dem Eindruck, den ich jetzt habe, gestern, wie gesagt, Termin im Rathaus, ging durch die Stadt, es war ja wie einem, ich sag mal, wie an einem Sonntagvormittag, Geschäfte waren weitestgehend zu, Menschen waren nur vereinzelt und wenn, dann höchstens zu zweit unterwegs. Also es scheint so, dass sich die Bevölkerung jetzt auch an die auferlegten Regeln hält und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Ein gutes Indiz im Ruhrgebiet ist ja auch immer die A40, die ich am Montag gegen 17 Uhr, also normalerweise zur Hauptverkehrszeit, wo man sich zwischen Mülheim und Essen eigentlich nur durchstaut, wenn überhaupt sich irgendwas bewegt. Und es war frei. Man konnte mit der gebotenen Geschwindigkeit, in dem Fall 80 km/h, nach Essen fahren und war dann auch in 15 Minuten da, um jemanden abzuholen. Das war wirklich erstaunlich. Also kann ich diesen Eindruck auch nur teilen.
Ja, wobei, ich bin ganz ehrlich, wir haben oft genug über den Verkehr auf der A40 geflucht, aber mir ist lieber, da ist Stau, da ist Lehm, als der Zustand, den wir jetzt haben. Das so angenehm schon. Das natürlich in gewisser Hinsicht ist, aber es soll kein Dauerzustand werden.
Genau, angenehm. Es war nur als Indiz dafür, dass sich was geändert hat in der ganzen Situation.
Ich glaube, die Leute haben was verstanden.
Ja. Das Obskure an dieser ganzen Situation ist ja, man sitzt ja, und wir sind ja, und das muss man ja auch offen zugeben, in einer relativ privilegierten Lage. Wir sitzen hier zu Hause. Wir fahren samstags einkaufen. Es gibt einigermaßen die Sachen, die man braucht. In dem Lebensmittelmarkt, in dem wir einkaufen, wird immer noch fleißig Toilettenpapier und Nudeln geplündert. Das ist dann noch ein bisschen schwierig. Aber insgesamt, man spürt, dass etwas anders ist, aber man nimmt es nur begrenzt wahr. Es ist eine sehr, sehr seltsame Situation insgesamt.
Ja, nur in dem Moment, wo du möglicherweise selbstständig bist und auf im Grunde Tageseinnahmen angewiesen bist, dann hast du natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge.
Genau so ist das.
Ich kann ja nur sagen, ich sitze ja vergleichsweise bequem und muss mir noch keine großen Sorgen machen, weil mein Gehalt aller Voraussicht nach kommen wird. Aber für die Selbstständigen ist das eine Riesenkatastrophe, die wissen doch in 2 Wochen nicht mehr, wie es weitergeht. Ganz von daher finde ich jetzt, was da von Bundesseite aus kommt, schon wirklich erstmal herausragend gut. Aber wir müssen wirklich noch sehen, wie das in der Praxis dann umgesetzt wird und dass ja die dramatischsten Folgen zumindest abgemildert werden können.
Also ich denke auch, das muss man immer im Auge haben und dem muss man sich auch immer bewusst sein, dass nicht nur die Selbstständigen, wie Dieter gerade richtig ausgeführt hat, sondern auch viele abhängig Beschäftigte in der Gastronomie, im Dienstleistungsbereich, jetzt nicht mehr wissen, in welchem Umfang ihre materielle Existenz gesichert ist. Und deshalb sind solche Signale, die vom Bund kommen und auch vom Land, auf jeden Fall richtig und wichtig, dass gesagt wird, Leute, wir sorgen dafür, hier fällt niemand ins Bergfreie. Und das ist, glaube ich, eben anders geht es überhaupt nicht. Allen anderen Dingen, die zu berücksichtigen werden.
Ich meine, in dem Fall, gut, das ist jetzt nur eine Branche, besonders leidet ja unter anderem auch der Kulturbereich. Und wir haben ja gerade erst heute Morgen in der NRZ bzw. WRZ gelesen, dass wir auch hier in Mülheim unter anderem mit dem hier ungefähr, wie viel das, 200 Meter Luftlinie von mir gelegenen Freilichtbühne, Dieter, da hast du ja auch eine besondere Beziehung zu.
Das ist ja, ich auch, grade, kann ich schon mal reingrätschen, ich habe gerade mit dem Anton Koch gesprochen, also dem Vorsitzenden des Vereins, und auch nochmal überlegt, inwieweit wir als auch als Fraktion das unterstützen können. Wir haben schon auch verabredet, dass wir einen Aufruf starten werden, auch mit einer kleinen Pressemitteilung an der Fraktion, um auch den Reglern weiterzuhelfen. Also ich persönlich bin ja auch Mitglied da und werde auch einen Aufruf unterstützen, dass wir als Mitglieder einen zweiten Jahresbeitrag zahlen. Weil die haben Fixkosten im Monat, die sind schon beträchtlich und die müssen irgendwie gedeckt werden für die nächsten Monate. Und wer weiß, wann die den Betrieb überhaupt wieder aufnehmen können. Mhm. Und die sichern nach wie vor den Bestand dieser Freilichtbühne. Und dann, da werde ich auch persönlich in die Tasche greifen.
Ja, gut, das ist ja ein Thema, das wir auch nochmal behandeln. Natürlich Wir müssen auch die Hilfen, die Bund und Land in Aussicht gestellt haben, sehr zeitnah eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ja auch geplant, dass in solchen Situationen, das gilt ja nicht nur für, ich sag mal, Betriebe aus dem, in Anführungszeichen, normalen wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch gerade für Kulturbetriebe, die ja auch ganz extrem jetzt unter dieser Situation leiden, dass hier unkonventionell schnell Hilfe geleistet wird, damit eben solche wertvollen Einrichtungen nicht vor die Hunde gehen.
Eben. Naja, aber das ist ja auch so eine Geschichte, die wir gerade erleben können, dass in solchen Krisensituationen auch der Gemeinsinn wieder mehr da ist als Hate Speech in den Netzwerken. Von daher ja. Das auch immer ganz ein Stück mutmachend, wie die Menschen dann doch zusammenstehen.
Ja, gut, das ist wirklich ein positiver Punkt. Ich meine, man kann es ja nur wiederholen, das ist eine Situation, die in der Art und Weise lange nicht da gewesen ist. Also das ist wirklich besonders.
Ja.
Und es ist gut dann zu sehen, dass da noch Hoffnung besteht und man in seiner etwas negativen Art und Weise, in der man manchmal durchs Leben kommt, geht durch Solidarität dann doch noch positiv beeindruckt wird. Ich meine, es gibt ja in unserer Stadt auch genug Initiativen, die Menschen helfen, die zum Beispiel jetzt aufgrund ihrer Gesundheit nicht in die Öffentlichkeit treten sollten und dann für die einkaufen. Da kann man auch ruhig mal jetzt Werbung für machen, dass es da auf der Homepage der Stadt eine Übersicht gibt, wenn ich das richtig gesehen habe bei Facebook, wo dann auch nochmal alle dargestellt werden. Unter anderem beteiligen sich ja auch die Jusos als SPD-Arbeitsgemeinschaft daran und auch parteiübergreifend gibt es da sehr viele Aktionen.
Ja, und da kann man ja mal wirklich, die waren ja sehr, sehr, sehr früh dabei, die Jusos, und das fand ich wirklich eine tolle Aktion, dass die sehr schnell gesagt haben, wir stehen da auch bereit zur Hilfe.
Das ist richtig gut. Ja, kann ich mich nahtlos anschließen. Tolle Sache. Ich habe da auch gerne in der Heimaterde in der letzten Woche Flyer für verteilt. Da wurde ja auf das Angebot hingewiesen. Wichtig ist auch, dass, was Sven ja gerade sagte, dass diese ganze Hilfe, ehrenamtliche Hilfe koordiniert erfolgt, dass man sich nicht gegenseitig sozusagen ins Gehege kommt und eben sichergestellt ist, dass jeder, der Hilfe beim Einkaufen oder sonstigen Besorgungsgängen braucht, diese auch bekommen kann. Und da habe ich auch ein gutes Gefühl, dass das klappt.
Ja.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Und als Serien-Fan, Dieter, du bist da ja auch gut dabei, kann man da ja auch mal sagen, nie war man so gewillt, einen Spoiler zu empfangen, wie es denn jetzt in 3 Wochen aussieht oder wie diese Staffel hier ausgeht.
Das war wirklich schön.
Ja, das ist
also. Also ich hoffe, dass wir von dieser Serie hier nicht mehr allzu viele Folgen produzieren müssen und dass wir irgendwann wieder zum normalen Podcast-Betrieb zurückkehren können und uns dann über die vielen anstehenden Aufgaben, die wir in der Stadt, nun weiß Gott, neben der Bewältigung der jetzigen Krise auch noch haben, berichten. Und insofern
bin ich da auch in 2 Wochen deutlich schlauer und werden noch mehr sagen können.
Wobei wir haben ja schon überlegt und da müssen wir ja auch mal mit unseren themenpolitischen Sprechern und generell mit einigen Leuten mal überlegen, wenn das hier jetzt von der Qualität einigermaßen funktioniert, kann man das ja auch als einfaches Mittel nehmen, um mal einige Themen nochmal anzugehen und mal, was weiß ich hier, Klima, was hatten wir da, Klimapakt?
Klimawandelfolgenbekämpfung, ja.
Genau, und jetzt, wo einige von unseren Stadtverordneten gerade nicht weg können, können wir die vielleicht da ködern, um mit ihnen solche Aufnahmen zu machen oder vielleicht andere Dinge. Also vielleicht hört man in den nächsten Wochen mehr, aber wir werden es auch nicht übertreiben, dass wir jetzt täglich irgendwelche Folgen machen, wie manche andere.
Das wissen
wir
nicht.
Das ist jetzt nicht die Zeit für Kommunalpolitik in dem Sinne und für Parteipolitik, von daher. Aber
also ich stehe jetzt nicht mit Virologen rum, den Ehrgeiz habe ich nicht mehr.
Nee, wir bewegen uns da ja auch teilweise auf einem sehr spekulativen Gebiet und da fehlt uns die Expertise dafür. Also können wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir am besten können.
So ist es. Das machen wir auch.
Das tun wir. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei 29 Minuten. Also ich würde mal sagen, wir kappen das mal hier an der Stelle, oder? Möchtet ihr noch irgendwas sagen?
Nee, bleibt alle gesund.
Nein, kann man dazu nicht sagen. Ja, natürlich. Vielleicht nur noch mal den Hinweis. Also die SPD-Fraktion ist telefonisch, elektronisch, wie auch immer, immer erreichbar, wenn Fragen zur Politik bestehen. nur zu. Wir sind alle präsent. Ansonsten ja. Schließe ich mich dem an, was Dieter und auch Sven gesagt haben. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf.
Und bleibt zu Hause. Schreibt uns auf Facebook, schreiben Sie uns auf Facebook, schreiben Sie uns auf Instagram, schreibt uns auf Instagram, meldet euch. Wir werden auch gerne, wenn wir irgendwelche Fragen sind, weiter vermitteln. Wichtig ist, zu Hause bleiben, dafür sorgen, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreitet, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum. Und ja, ich glaube, das ist jetzt gut so, wie es ist. Gut. Also, Dieter, danke, dass du die Zeit hattest.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bis dahin.
Klaus, tschüss. Bis dann.